Ja, ich möchte noch einen Text lesen, der geht dem vor, dem, was die Daniela gelesen hat, aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 22, und zwar die Verse 14 bis 34. Als es Zeit war, mit der Feier zu beginnen, setzte sich Jesus mit den Aposteln zu Tisch. Er sagte: Wie sehr habe ich mich danach gesehen, dieses Passahmahl mit euch zu feiern, bevor ich leiden muss. Denn ich sage euch, ich werde das Passahmahl nicht mehr feiern, bis sich im Reich Gottes seine volle Bedeutung erfüllt. Da nahm er einen Becher mit Wein, dankte Gott dafür und sagte: Nehmt diesen Becher und trinkt alle daraus. Denn ich sage euch, von jetzt an werde ich nicht mehr vom Saft der Reben trinken, bis das Reich Gottes gekommen ist. Da nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten: Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut das, um euch an mich zu erinnern. Ebenso nahm er, nachdem sie gegessen hatten, einen Becher mit Wein und gab ihn den Jüngern mit den Worten: Dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut, das für euch vergossen wird. Doch seht, der mich verrät, sitzt hier mit mir am Tisch. Der Menschensohn geht zwar den Weg, der ihm bestimmt ist, aber wehe dem Menschen, der ihn verraten wird. Da fingen die Jünger an, einander zu fragen, wer von ihnen es wohl sei, der so etwas tun werde. Unter den Jüngern kam es auch zu einem Streit über die Frage, wer von ihnen als der Größte zu gelten habe. Da sagte Jesus zu ihnen: Die Könige führen sich als Herren über ihre Völker auf. Und die Mächtigen lassen sich Wohltäter nennen. Bei euch soll es nicht so sein, im Gegenteil. Der Größte unter euch soll sich auf eine Stufe stellen mit dem Geringsten. Und wer in führender Stellung ist, soll sein wie der, der dient. Wer ist denn höher gestellt, der am Tisch sitzt oder der, der ihn bedient? Der am Tisch sitzt, nicht wahr? Aber ich bin unter euch als der, der dient. Und ihr habt in allem, was ich durchgemacht habe, treu bei mir ausgehalten. Darum gebe ich euch Anteil an der Herrschaft, die mein Vater mir übertragen hat. Ihr sollt in meinem Reich an meinem Tisch essen und trinken, und ihr werdet auf Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Simon, Simon, der Satan hat sich erbeten, euch schütteln zu dürfen wie den Weizen im Sieb. Ich aber habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Wenn du dann umkehrst und zurechtgekommen bist, stärke den Glauben deiner Brüder. Da sagte Petrus zu ihm: Herr, ich bin bereit, mit dir sogar ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Doch Jesus erwiderte: Ich sage dir, Petrus, noch bevor heute Nacht der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen und behaupten, mich nicht zu kennen. Ich habe das Bild ausgewählt, weil, das habe ich vielleicht schon mal gezeigt, aber ich finde es so eindrücklich, Jesus am Kreuz, das ist von Rembrandt, und er hat sich selber mit in das Bild reingebracht. Und hier am Fuß des Kreuzes, das ist ein Selbstporträt von ihm, einfach zu zeigen, dass er, wie jeder von uns auch, ein Grund ist dafür, dass es so weit gekommen ist und dass wir verantwortlich sind mit dem unserer Haltung, mit unserem Sein, dass Jesus ans Kreuz gehen musste. In der Weltgeschichte hat es nicht viel Aufsehen gemacht damals, so wenig wie vielleicht ein Komma. Das ist nicht von mir, also manche Sachen, die ich heute bringe, die habe ich aus anderen Quellen. Also so sah es aus, bevor Jesus ans Kreuz gegangen ist. Gnade unmöglich, in Haft belassen. Ihr seht das Komma hier, das ist das Entscheidende. Und an diesem Komma ändert, das Komma ändert alles, je nachdem, wo man das setzt. Ihr seht, nur das Komma ist verschoben, nichts anderes. Gnade, unmöglich in Haft belassen. Das ist es, was passiert ist an Karfreitag und an Ostern. Ich möchte jetzt mal den Text ein bisschen weiter durchgehen, ein paar Punkte rausgreifen. Das erste ist das Abendmahl. Jesus hatte, so steht es im Lukas-Evangelium, den Jüngern dreimal angekündigt, was passiert mit ihm. Er hat vorausgesagt, was passieren wird. Das ist hier, soweit ich das weiß, das vierte Mal, die Abendmahlsfeier. Er kündigt sein Leiden und Sterben an, aber irgendwie kommt es nicht richtig an. Und ich finde es sehr spannend, wir haben uns in letzter Zeit auch viel mit dem Alten Testament, auch mit den Wurzeln, auch mit den jüdischen Wurzeln beschäftigt, was das Passamahl angeht und die Parallele Ostern und Pessach. Leider ist in der Kirche da vieles schiefgelaufen, weil man sich von den Juden aus verschiedenen Gründen abgesondert hat, sie sogar verachtet hat. Aber wenn wir sehen, wir haben jetzt gestern wieder eine Passa-Feier gehabt, zu sehen, wie das im Alten Testament der Auszug des Volk Israel genau das darstellt, was für uns auch heute gilt. Das Blut des Lammes damals und das Blut Jesu, das uns Erlösung, das uns Vergebung und Erlösung bringt. Und ohne dieses Blut gibt es keine Erlösung. Ich finde es so spannend zu sehen, wenn man die Jünger beobachtet in diesem Abschnitt. Jesus kündigt sein Leiden und Sterben an. Im zweiten Schritt sagt er, einer von euch wird mich verraten. Und die Jünger, wenn man die ganzen Evangelien mal vergleicht, jeder Jünger fragt sich, bin ich's. Jeder traut sich das zu. Es gibt keinen, der das nicht meint. Also ich finde es so das ehrlich, aber auf der anderen Seite auch, ein Stück weit kennen sich die Jünger, ein Stück weit trauen sie sich das zu. Wo haben wir Jesus verraten? Wo sind wir die, die nicht treu sind? Das frage ich da als nächstes. Der nächste Punkt ist, wenn wir weitergehen, nachdem sie das diskutiert haben, gibt es einen Streit in den Jüngern. Wer ist der Größte? Also das muss man sich mal vorstellen. Jesus fängt an, er beginnt, wie er leiden muss, wie er sein Leib hingibt, wie er sterben muss. Er sagt, ihr werdet mich verraten. Und im nächsten Schritt, sorry, sage ich es mal so, fällt den Jüngern nichts Besseres ein, als zu überlegen, wer ist der Größte unter uns. Ich sehe aber auch in meinem eigenen Leben, wie sehr lasse ich mich manchmal vom Wesentlichen, von dem wirklich Wichtigen ablenken. Aber was macht Jesus da draus, wenn wir das weiterlesen? Hält er ihnen eine Standpauke? Tadelt er sie? Er macht wie auch an anderen Stellen, anstatt sie zu tadeln. Er nutzt diese Situation, um eine ganz wichtige Lektion uns zu zeigen, uns zu lehren über Leiterschaft, über dienende Leiterschaft. Wer leiden will, muss dienen können. Gestern Abend haben wir so eine Sederfeier gehabt. Wir haben das schon oft gemacht, immer wieder, aber zum ersten Mal habe ich so eine Fußwaschung erlebt. Also das war schon was Besonderes, das mal wirklich zu erleben, dass jemand anders einem die Füße wäscht. Als Anregung, wie oft waschen wir uns eher gegenseitig den Kopf, theologisch und auch weiter in anderer Weise. Wir haben andere Beispiele, wie zum Beispiel der Thomas, der nach dem Weg fragt, der Thomas der Jünger, in Johannes 14. Jesus sagt zu ihm, so lang bist du schon mit mir unterwegs und weißt immer noch nicht, was der Weg ist. Und trotzdem nutzt Jesus diese Frage, um uns auch wieder ganz eine wesentliche Aussage zu machen. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Hätten wir diese Wahrheit, hätten wir diesen so wesentlichen Satz, wenn Thomas nicht gefragt hätte? Oder im gleichen Kapitel in Johannes 14, der Philippus, der nach dem Vater fragt, der sagt, zeig uns den Vater. Jesus, zeig uns, wer ist denn der Vater? Und Jesus sagt, ey, geht's noch? Das sagt er nicht so, aber warum versteht er das nicht? Aber er erklärt wirklich, wer der Vater ist und dass in ihm jeder den Vater sehen kann. Ich gehe einen Schritt weiter zur Verleugnung. Vers 31 kommt Jesus zu Petrus und sagt zu ihm: Der Satan hat sich erbeten, euch schütteln zu dürfen. Ich habe mir das mal so überlegt, echt, der Satan, der kommt zu Jesus, der darf immer noch zu Jesus kommen irgendwie. Schon gruselig irgendwie. Vielleicht kommt er auch zu Jesus und sagt, vielleicht kann ich einen von euch hier schütteln. Und er tut es auch. Ich denke, wir sind manchmal auch so müde und blind, nicht zu merken, dass wir unter Beschuss sind. Und dass wir eigentlich rund um die Uhr unter Beschuss sind. Wir merken es vielleicht oft nicht so. Aber dass wir in einem Kampf sind, in einer Schlacht. Also Jesus lässt diesem Satan wohl einen Spielraum. Aber was macht Jesus gleichzeitig? Er sagt, ich habe dafür gebetet. Ich bete dafür, dass dein Vertrauen in mich nie aufhört. Und er sagt sogar noch weiter, wenn du der irgendwann mal in Zukunft dich umkehrst, wenn du umkehrst, dann stärke deine Brüder. Was macht Petrus damit? Typisch Petrus. Ich mache alles für dich. Ich gehe für dich ins Gefängnis. Ich sterbe sogar für dich. Aber Jesus hat alles vorausgesehen. Jesus erspart dem Petrus nicht den Verrat. Die Schmach, die damit verbunden ist, die Schuld und die Scham, diese bodenlose emotionale Tiefe. Aber diese Erfahrung hat den Petrus auch verändert. Sein Fühlen, sein Denken und sein Handeln. Er merkt, er kann sich nimmer auf sich selber verlassen. Er kann nur im Vertrauen auf Jesus weitergehen. Und der verändert ihn. Und die Beziehung zu ihm, die verändert auch den Petrus. Und dann kann Jesus auch mit ihm was anfangen. Wir sehen es auch am Ende, nachdem Jesus gekreuzigt ist, nachdem er auferstanden ist und den Jüngern noch nicht begegnet ist. In einem Evangelium steht, dass Petrus wieder fischen geht. Wie Business as usual. Er hat es aufgegeben. Aber Jesus hat das alles vorausgesehen. Und Jesus begegnet ihm wieder. Petrus hat aufgegeben. Er hat gesagt, das war's wohl. Aber wenn Petrus am Ende ist, wenn wir am Ende sind, dann ist Jesus noch lang nicht am Ende. Und das finde ich so total ermutigend. Er kommt zu ihm, er spricht ihn dreimal an, hast du mich lieb? Wie gut kennst du dich? Wie gut kenne ich mich? Der Feind erkennt meine Schwachstellen, meine Angriffspunkte sehr genau. Insbesondere, wo er mich emotional in die Knie zwingen kann. Noch ein fünfter Punkt. Die letzte Nacht am Ölberg. Die habe ich jetzt nicht vorgelesen. Auch noch eine Situation der Jünger. Jesus ringt mit dem Vater. Er weiß, was ihm bevorsteht. Auspeitschung, Kreuzigung und noch schlimmer, die Last der ganzen Welt. All unsere Sünde, all unseren Egoismus, all das, was man sich hier vorstellt, an Gräueltaten, alles auf ihm lastend. Und er bittet die Jünger, eine Stunde mit ihm zu wachen. Was machen sie? Sie schlafen ein. Man fragt sich schon manchmal, was hat sich Jesus da für eine Truppe ausgesucht? Es sind keine Führungspersönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. Einfache Männer aus dem Volk. Fischer, Zolleinnehmer, Widerstandskämpfer. So unterschiedlich im Charakter und im Lebenswandel, wie es nur geht. Da haben wir den Zolleinnehmer Matthäus und daneben den Widerstandskämpfer. Den Simon, der eigentlich zu einer Spezialeinheit geht, so ein Kämpfer ist. Ich finde es ganz spannend, in der Serie, die Chosen, da wird es halt so berichtet, klar, aber dass die beiden miteinander ausgesandt werden, der Matthäus und der Simon, unterschiedlicher geht es gar nicht mehr. Aber Jesus mutet es denen zu. Er mutet uns auch manches zu, auch in der Gemeinde. Auch ganz unterschiedliche Geschwister mit unterschiedlicher Theologie, mit unterschiedlichen Ausrichtungen. Diese Jünger, die haben alle Jesus hautnah 3 Jahre erlebt. Die waren viel mit ihm unterwegs, Tag und Nacht, in unterschiedlichen Situationen. Sie haben sein Reden, sein Tun, sein Sein mit allen Sinnen aufgenommen, haben große Wunder gesehen. Seine Liebe, besonders für die, die am Rande der Gesellschaft sind, aber auch seine Schärfe. Seine Schärfe, besonders gegen Missbrauch und Heuchelei der klerikalen Elite der damaligen Kirche, die im Namen Gottes auftraten und urteilten. Die Jünger haben seine Versorgung materiell erlebt, haben Dämonen ausgetrieben, Kranke geheilt, Gottes ungeheure Kraft voll erlebt und trotzdem am Abendmahl, nicht im Lukas, aber in Matthäus und Markus sagt er, ihr alle werdet Anstoß an mir nehmen. Alle Jünger sind geflohen, steht in Matthäus 26, Vers 56, alle Jünger sind geflohen. Und trotzdem ist Jesus mit uns und mit den Jüngern noch lange nicht am Ende gewesen. Wenn wir am Ende sind, ist Gott noch lange nicht am Ende. Und das sehen wir daran, wie es mit den Jüngern weitergeht. Und es macht mir Mut, gerade weiterzugehen, wenn ich meine, ich bin am Ende. Und das will Jesus auch manchmal, dass wir es erkennen. Ich habe jetzt noch ein Lied zu dem Ganzen. Das möchte ich einfach den Text mal noch vorlesen. Dann hören wir das noch. Herr, während der ganzen Zeit musst du gewusst haben, dass die, die dir untreu waren, die deinen genannt werden. Vom Kalb in der Wüste bis zum Kreuz auf dem Hügel. Du musst es gewusst haben, dennoch. Herr, während der ganzen Zeit musst du gewusst haben, dass du der bist, den deine Freunde im Stich lassen. Wie konnten sie so blind sein für die Erfüllung deiner Versprechen? Du musst es gewusst haben. Dennoch. Du hast dir ein Volk erwählt, als du wusstest, sie würden versagen. Anstelle einer Krone nahmst du das Kreuz und die Nägel. Die Nationen zu erkaufen, kostete dich dein Leben. Was für ein Preis. Herr, während der ganzen Zeit musst du gewusst haben, dass deine Gemeinde mit unseren Herzen aus Stein gebaut werden würde. Die treulose Braut, die sagt, ich will. Du musst es gewusst haben. Dennoch, oh was für eine unglaubliche, unverdiente Liebe, Jesus, du nahmst meinen Platz, was für ein wunderbarer Plan, Same Abrahams.
So blind to your promise fulfilled. nations would cost you your life. Oh, what a price. Lord, all along you must have known your church would be built with our hearts in stone. The unfaithful bride who said, I will. You must have known, yet still. You must have known, yet still. Oh, what amazing grace, Jesus, you took my place. Oh, glorious, wondrous plan. Oh, seed of Abraham.
Noch einen letzten Teil haben, und da geht es um das, was Jesus erlitten hat. Das ist ein bisschen also das habe ich aus einem sehr guten, das gibt es leider auf Englisch, ein Buch, wo halt einfach auch Impulse zur Passion kommen. Und einfach mal zu sehen, was Jesus gelitten hat für uns. Was er für uns getragen hat. Wie eine Kreuzigung wirklich. Man liest so drüber, das ist ein Satz, Jesus wurde gekreuzigt. Hier geht es ein bisschen mehr ins Detail. Kreuzigung. So würdest du sterben, wenn du gekreuzigt würdest. Du trägst den Balken zum Exekutionsplatz. 15 bis 20 Kilogramm sind ein tragbares Gewicht, wenn du nicht geschwächt wärst durch den Blutverlust, durch deinen aufgerissenen Rücken, bei deiner vorangegangenen Auspeitschung. Fast nackt gehst du durch die kröhlende Menge. Vielleicht nimmst du den starken Schmerz nicht so wahr, weil du weißt, was dir bevorsteht, und das damit verbundene Grauen überwiegt bei weitem alles, was du fühlst. Am Platz, an dem du stirbst, beobachtest du die Soldaten, wie sie den senkrechten Balken in den Untergrund positionieren. Sie interessiert dein Grauen nicht. Sie erzählen sich Witze, kommentieren die Menschenmenge. Sie bewegen den Balken hin und her und füllen das Loch mit Erde, bis er fest gerade steht, gerade so, wie wenn sie einen Zaunpfahl festmachen. Wenn sie damit fertig sind, wenden sie dir ihre Aufmerksamkeit zu. Ein zweiter Balken wird auf die Erde gelegt. Daneben sind die Proviantsäcke der Soldaten. Sie wissen, dass sie sich länger in der Nähe des Kreuzes aufhalten müssen, um zu verhindern, dass jemand versucht, dir vom Kreuz runter zu helfen. Sie werden hier essen, um ihren Hunger zu stillen, während du stirbst. Sie haben das hunderte Male gesehen. Dein Stöhnen und Schreien wird ihren Appetit nicht beeinträchtigen. Jetzt wirst du auf deinen Rücken gezwungen. Wenn du dich wehrst, werden sie dich brutal treten oder mit ihren Speeren schlagen. Aber sie werden dich nicht umbringen, das wäre zu gnädig. Sie legen dich quer über den Balken mit ausgestreckten Armen. Du bist dankbar für die jüdische Tradition, die nahestehenden Frauen erlaubt, dir einen Becher starken Wein mit Myrrhe vermischt anzubieten. Gierig trinkst du, und der betäubende Wein beginnt deine Empfindungen zu dämpfen. Aber sobald sich der Hammer hebt, wird deine Blase schwach, entleert sich möglicherweise mit neuer Angst. Dein Moment ist gekommen. Keine Menge an Wein oder Myrrhe kann dich davor schützen. Mehrere lange scharfe Nägel werden in deine linke Hand getrieben, dann in deine rechte, um deine Arme am Holz zu befestigen. Manche Schläge des Hammers verfehlen die Nägel und so schmettern Knochen in deinen Fingern. Die Soldaten lachen. Du weißt, es könnte schlimmer sein. Wenn die Henkersknechte ungeschickt sind oder wenig Zeit haben, treiben sie die Nägel nur halb durch das Fleisch deines Unterarms, denn sie sind sicher, dass letztlich endlich dein Körpergewicht die Muskeln so weit aufreißt, bis deine Handwurzelknochen auf die Nägel treffen und das furchtbar qualvolle Abrutschen deines Körpers stoppen. Jetzt bist du am Querbalken gesichert, hilflos. Die Soldaten nutzen nun Seile, um dich aufwärts zu ziehen. Sie machen den Querbalken am senkrechten Balken fest mit Seilen oder Nägeln. Deine Füße sind nur knapp über dem Erdboden. An diesem Punkt sind die Soldaten noch weit entfernt vom Ende ihrer Arbeit. Wenn sie dich auf diese Art hängen lassen würden, würde dein Tod allzu schnell eintreten von der Erstickung, weil dein nicht unterstütztes Körpergewicht deine Lunge nach unten ziehen würde und du keinen Atemzug mehr nehmen könntest. So drehen die Soldaten deine untere Körperhälfte auf die Seite und drücken deine Beine nach oben. Sie wissen, dass dein großer Oberschenkelmuskel sich beinahe sofort verkrampfen wird, ohne Aussicht auf Entlastung, die von der Streckung kommen würde. Die Soldaten treiben nur Nägel durch jedes deiner Sprunggelenke, Knochen splittert. Du kannst nicht schreien, so stark ist der Schmerz. Dein Gehirn ist so geflutet mit qualvollen Schmerzen durch die verschiedenen Abschnitte deines Körpers. Fliegen setzen sich auf deine Wunden und Augen und Nase, um dich zu quälen. Aber der wirkliche Schmerz hat noch nicht begonnen. Alleingelassen in dieser persönlichen Hölle wirst du die kleinere Qual wählen, nämlich an den Nägeln zu hängen, die durch deine Hände gehen, einfach weil es unmöglich ist, Gewicht auf die durchbohrten und zertrümmerten Sprunggelenke zu bringen, um sich auf ihnen abzustützen. Du beginnst zu ersticken. Deine Lungen spannen sich an, um angenehme Luft zu bekommen, bis dein Rachen rasselt gegen das Ersticken deines Zwerchfells, unfähig zu einem weiteren Atemzug. Dein Wille zu leben ist ein grundloser, verzweifelter Gefährte. Er ignoriert deinen Wunsch zu sterben. So kämpfst du um Luft und drückst dich nach unten gegen diese krampfenden Oberschenkelmuskeln. Drückst dein Gewicht auf die eisernen Nägel deiner Knöchel. Zerbrochene Knochen gegeneinander, ein unbeschreiblicher Schmerz. Wie mit einer weißglühenden Klinge ein Schmerz, der dir jeden Atem raubt, den du suchst. Wenn du diesen Schmerz nicht länger aushältst, gibst du nach, bis deine Lungen wieder nach Luft schnappen. Wieder bringst du Gewicht auf deine Knöchel, bis deine schreienden Nerven dich zwingen loszulassen. Du wechselst dich ab zwischen diesen zwei Qualen. Wissend, es kann Stunden, vielleicht sogar Tage dauern, bis Erschöpfung und Austrocknung dich schließlich in die schwarze Bewusstlosigkeit schickt. Das ist deine einzige Hoffnung. Und die ganze Zeit, die du brauchst, um zu sterben, ist dein Körper nur 30 bis 60 Zentimeter über dem Erdboden, der dich zurück ins Leben bringen würde, wenn dich nur jemand da herunterholen würde, während der endlosen Stunden des Horrors. Diesen Tod hat Jesus angenommen, für Sünden, die er nicht begangen hat.